Veranstaltung mit der Aktion Dritte Welt sah, dessen Geschäftsführer Roland Röder ich ganz herzlich begrüßen darf. Herr Röder wird gleich im Anschluss auch noch zu uns sprechen. Die heutige Veranstaltung wurde konzipiert von der Fußball-AG der Aktion Dritte Welt sah, in der Fans verschiedener Vereine mitwirken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 1994 gibt es eine eigene bundesweite Polizeidatei für Fans, die sogenannte Datei Gewalttäter Sport. Das Problem dabei ist, in sie kommt man schnell hinein, aber nur sehr schwer wieder heraus. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme sind dort auch viele Fans gespeichert, die nie strafrechtlich verurteilt wurden. Inzwischen gibt es in einigen Städten Diskothekenbesitzer, die gegen auffällige Personen Diskothekenverbote für die gesamte Stadt nach dem Vorbild von Stadionverboten verhängen. Die Datei Gewalttätersport ist darüber hinaus Vorbild für andere sogenannten Gewalttäterdateien, wie zum Beispiel die Datei Gewalttäter Links. Wie hier, so gibt es viele Beispiele, an denen sich zeigen lässt, dass repressive Maßnahmen gegen Fußballfans als Experimentierfeld für eine Ausweitung von gesamtgesellschaftlichen Überwachungsmaßnahmen dienen. Angela Fomaniak ist nicht nur Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, sondern sie hat sich seit vielen Jahren mit diesen Fragen beschäftigt. Zudem engagiert sie sich seit vielen Jahren gegen Überwachung und die zunehmende Einschränkung von Freiheitsrechten und verteidigt regelmäßig Menschen, die wegen ihres Engagements unter anderem für Antifaschismus, Antirassismus und Antikapitalismus vor Gericht stehen. Als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte setzt sie sich mit Leidenschaft für die Rechte von Fußballfans ein. Die Höhen und Tiefen im Leben eines Fußballfans kennt sie als leidgeprüfte Anhängerin des VfB Stuttgart aus eigener Erfahrung. Ich freue mich, dass sie heute bei uns zu Gast ist.
Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, es geht heute Abend um Fußball. Das wurde schon gesagt, zumindest teilweise um Fußball. Nein, wir werden jetzt keinen Taktikplan für die nächste Systemumstellung auf dem Platz präsentieren und wir haben auch kein System entwickelt, um die Laufwege auf dem Spielfeld noch ein bisschen effizienter, empirisch unterstützt, noch ein bisschen effizienter darzustellen. Es geht auch nicht um die Frauenfußball-WM, die gerade stattfindet in Frankreich. Weder im positiven Sinne, immerhin ist ja Fußball für alle da, noch in der Abgrenzung zu sexistischen Sprüchen von männlichen Klugscheißern. Es geht heute Abend um uns, sage ich mal, um uns Fußballfans. Diese Fußballfans tauchen in der Berichterstattung regelmäßig auf. In der Regel als Kulisse und als anonyme Masse. Als anonyme Masse, die bunte Fahnen schwenken, die Parolen rufen, die Gesänge anstimmen oder die auch für Erleuchtung sorgen oder die gigantische Choreografien inszenieren, dies alles übrigens ohne Hauptamtliche und ohne Geld von den Vereinen. Diese Choreografien, über die persönlich ich mich sehr, sehr häufig freue, vermitteln für mich mehr Demokratie, mehr Kreativität und mehr Lebenslust, als vielen Fußballverbänden zu eigen ist. Und sie zeigen, der Fußball ist, wie auch immer, unkaputtbar. Auf jeden Fall sind Fans emotional dicke dabei und sorgen für Stimmung in den Stadien. Was dies bedeutet, für Stimmung in den Stadien zu sorgen, erkennt man erst und lernt es erst wertzuschätzen, wenn es fehlt. Wenn es auf einmal in einem pickepackevollen Stadion ganz leise ist, teilweise mucksmäuschenstill, dann hat es wieder einen sogenannten Stimmungsboykott von aktiven Fans gegeben. Um diese Spezies der aktiven Fans geht es uns heute Abend. Denn aktive Fans werden oft als Problem wahrgenommen, als Problemfans generell wahrgenommen, denen nur mit der ganzen Härte des Gesetzes begegnet werden kann. Dazu gehören große Polizeiaufgebote bei Fußballspielen, dazu gehören regelmäßig Zivilpolizisten im Fanblock oder zum Teil auch bei Veranstaltungen. Dazu gehören Stadien und Ausreiseverbote und Betretungsverbote für ganze Städte. Dies alles geschah und geschieht auch mit steter Regelmäßigkeit hier im Saarland. Was auch kein Wunder ist bei einem Innenminister, der noch vor wenigen Tagen im April 2019 gegen Sozialarbeiter in Fanprojekten pöbelte. Die Zivilpolizisten in Stadien, der offizielle Sprachgebrauch oder der polizeiinterne Sprachgebrauch lautet szenekundige Beamte, laufen übrigens auch bei den Auswärtsspielen saarländischer Regionalliga-Vereine in den Millionenmetropolen Eintrachtstadt Allendorf oder in Hessen Dreieich auf. Zur Gefahrenabwehr natürlich. Seit 1994 gibt es gar die schon eigens erwähnte bundesweite Datei, Polizeidatei für Fans, die Datei Gewalttätersport, in die man schnell hineinkommt, aber nur ganz, ganz schwer wieder hinauskommt. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme braucht es keine gerichtliche Verurteilung, um in diese Datei zu kommen. Das suggeriert ja normalerweise der Begriff Polizeidatei Gewalttätersport. Das hört sich an, da ist irgendetwas Schlimmes passiert. Da sind Menschen verurteilt worden und deren Bewegungsspielraum wird jetzt eingeschränkt. So einfach ist es aber nicht. Das wäre ungefähr so, als wenn es eine Datei Gewalttäter-Autofahrer gäbe, in die ich ohne mein Wissen auf Zuruf der Polizei hineinkäme und urplötzlich Fahrverbote für mehrere deutsche Städte hätte, ohne dass mir durch ein Gerichtsurteil der Führerschein aberkannt worden wäre. Um es klar zu sagen, es gibt in der Tat nervige Fußballfans, so wie es Steuersünder gibt. Aber rechtfertigt dies eine Pauschalisierung? Ich denke nein. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Es gibt rund 5% Steuersünder im Land, in der Republik. Menschen, die entweder ihre Steuererklärung sehr, sehr spät abgeben, immer wieder überziehen, die ihre Steuererklärung halt nicht pünktlich abgeben oder die ihre Auslandskonten nicht angeben oder mit sonstigen, zumindest illegalen Tricks versuchen, weniger Steuern zu zahlen. Trotzdem kommt jetzt niemand auf den Gedanken hinzugehen und in Saarbrücken beispielsweise alle Bewohner der Großherzog-Friedrich-Straße in Haft zu nehmen oder in eine Datei aufzunehmen mit der Begründung, wenn wir alle aufnehmen, dann haben wir auch die 5%, die es wirklich betrifft. Ja, dies würde einen riesigen Aufschrei auslösen, zu Recht, aber das gleiche Muster der Kollektivstrafe gibt es leider bei Fußballfans. Es gibt wirklich Verhaltensweisen bei Fußballfans, die komplett und indiskutabel daneben sind. Zum Beispiel rassistische oder antisemitische Äußerungen, Hitlergruß und Ähnliches oder auch herumpöbeln mit 3 Liter Bier im Bauch. Aber dafür gibt es Gesetze in diesem Land. Wenn heute zum Beispiel jemand bei dieser Veranstaltung über die Stränge schlägt und anfängt zu pöbeln, dann wird der Bernd Rautz, mein Vorredner, ihm als Hausherr Hausverbot erteilen. Dafür gibt es ganz klare Regelungen und Gesetze in diesem Land. Und mal direkt gefragt, sind Bengalos in Stadien wirklich ein Verbrechen? Kann es denn nicht für all dies auch eine Lösung via Dialog und Abrüstung geben oder zumindest einen Kompromiss? Man muss sich, wenn man dieses Thema anspricht, auch daran erinnern, es gab 2011 bereits eine Gesprächsrunde bundesweit zwischen DFL, DFB einerseits und Polizei und Ultragruppierungen auf der anderen Seite. Man versuchte eine Einigung hinzubekommen, die einfach den zwei legitimen Bedürfnissen, erstens Sicherheit, sie sind halt mehrere tausend Grad heiß, das ist ein Problem, die einerseits dem Bedürfnis nach Sicherheit gerecht wird und andererseits auch dem berechtigten Bedürfnis nach Freude und nach Emotionen. Die Gespräche wurden dann in der zweiten Jahreshälfte 2011 einseitig abgebrochen von DFB und DFL. Die Konsequenz, 2 Tage später brannten in allen Stadien Bengalos. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel mit irrem Aufwand, mit großem Aufwand auf beiden Seiten geht seitdem munter weiter, an jedem Spieltag immer wieder neu. Wir sind dafür, seitens der Aktion Dritte Welt sah, dass diese Gespräche wieder aufgenommen werden, mit dem Ziel einer Einigung. Und zum einen, die Einigung könnte so aussehen, dass man die Datei Gewalttätersport auflöst und zum anderen, dass man einen Kompromiss aushandelt, der das Abbrennen von Bengalos beispielsweise in einem abgetrennten Bereich möglich macht. Um es klar zu sagen, der Besuch in einem Stadion ist in Deutschland eine nach wie vor ungefährliche Angelegenheit. Ich gehe seit Jahren, man könnte auch sagen, vom Alter her liegt das nahe, seit Jahrzehnten regelmäßig zum Fußball und meine Kinder waren auch schon dabei, als ich sie noch auf dem Arm tragen musste. Das bereitete zwar beim Torjubel einige Komplikationen oder ergab für sie ein paar Schreckmomente, wenn sie ohne väterlichen Schutz alleine 1-2 Sekunden in der Luft gelassen wurden, aber am Ende wurde alles gut. Gefährlicher ist allerdings meines Erachtens der Besuch von Dorf- und Stadtfesten oder Oktoberfesten. Da passiert objektiv betrachtet mehr, das besagt auch die eine oder andere Polizeistatistik. Trotzdem gibt es keine bundesweite Datei, die Menschen den Besuch eines Oktoberfestes verbietet. Eine Einschränkung sei mir erlaubt. Deutschland ist nicht das Land mit den meisten Stadionverboten. Kennen Sie das Land? Kennt jemand das Land mit den meisten Stadionverboten weltweit?
Italien.
könnte man meinen, Frankreich wäre ein Kandidat, England, das ist Iran. Im Iran dürfen Frauen nicht ins Stadion rein. Ja, es geht also immer noch schlimmer. Ich bin froh, dass wir heute mit Angela Fomagnac jemand haben, die aus einer ungewohnten, aber nicht minder emotionalen Sicht dieses Thema betrachtet. Zum einen beschäftigt sie sich als Anwältin mit dieser juristischen Parallelwelt der Stadionverbote. Sie engagiert sich auch seit vielen Jahren, das wurde schon angedeutet, nicht nur, also zum einen gegen die Überwachung und gegen die zunehmende Einschränkung von Freiheitsrechten, nicht nur bei Fußballfans. Und ist Gründungsmitglied der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Fananwälte. Und die Höhen und Tiefen eines Fußballfans, die Leidensfähigkeit, da ist sie jederzeit involviert als Anhängerin, als aktive Anhängerin des VfB Stuttgart. Auch zeitnah involviert. So ungewöhnlich wie die Veranstaltung, das ist übrigens die 21. in unserer Reihe Irgendwas mit, ist ihr zustande gekommen. Sie wurde konzipiert von unserer Fußball-AG in den Lauf Fußballfanskultur. Aber warum hat eigentlich die Aktion Dritte Welt Saar überhaupt eine Fußball-AG? Spinnen wir? Okay, kann sein, schon möglich. Aber das Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus in Fußballstadien, das wäre anschlussfähig an unsere sonstige politische Arbeit. Aber der eigentliche Grund für die Gründung der Fußball-AG ist viel einfacher. Wir machen eh, was wir wollen. So ist es halt. Wer Interesse hat, mitzumachen, gerne. Wir freuen uns über Mitstreiter, Mitstreiterinnen, einfach uns ansprechen. Wir haben übrigens bei der Aktion Dritte Welt Saar auch viele Menschen, die bei uns aktiv mitmachen. Wir sind ja relativ breit aufgestellt, die mit Fußball 0,0 am Hut haben, also nichts. Ne? Nicht gerade Fußballhasser sind, aber überhaupt keinen emotionalen und sonstigen Bezug dazu haben. Die werden allerdings hellhörig, wenn es um Themen wie heute geht, wenn es um Themen wie Bürgerrechte für Fußballfans geht. Denn sie haben längst gemerkt, dass es hier um eine Dimension geht, die weit, weit über den Fußball und über diesen oder jenen Fan hinausreicht. Ich könnte mir beispielsweise auch vorstellen, das Thema Bürgerrechte und Fußballfans zu versuchen, gemeinsam mit Interessierten hier, dass wir das gemeinsam auf die politische Tagesordnung im Saarland setzen, indem sich zum Beispiel Fans von den drei saarländischen Regionalligisten zusammentun und beobachten, was in der Saison passiert, in ihren Stadien, bei Auswärtsspielen, dies zusammentragen und dass man dann damit auch gemeinsam an die Öffentlichkeit geht. Wenn dies für irgendjemand hier in dieser Runde passt, kann ich nur anbieten, uns anzusprechen. Wir sind dabei. Relevante Grundlage oder Grundlage für eine solche Initiative wäre das Motto der aktiven Fanszene: getrennt in den Farben, vereint in der Sache. Vielen Dank für euer Kommen. Wer sich weiter für die Arbeit der Aktion Dritte Welt Saar interessiert und informieren möchte, ich lasse nachher noch eine Newsletter-Liste rundgehen, da kann man sich gerne eintragen. Ansonsten freue ich mich auf einen spannenden Vortrag von einer Frau, die Rechtsanwältin ist, in Freiburg arbeitet und VfB Stuttgart-Fan ist. Ich denke, das bringt schon einige Komplikationen mit sich, aber die wird sie jetzt auflösen. Dankeschön.
So, dann hallo auch von mir und Riesenrespekt für alle, die bei den Temperaturen hier sind und es hoffentlich hier noch eine Weile mit mir zusammen aushalten. Vielen, vielen Dank für die einführenden Worte und die wirklich super freundliche Begrüßung. Sehr viel muss ich eigentlich zu mir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das Wesentliche wurde schon gesagt. Ein Eingangssatz ist mir wichtig, der vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, warum ich überhaupt zu diesem Thema komme. Ich bin seit circa 10 Jahren mittlerweile im Fußball aktiv. Es wurde schon erwähnt mit dem VfB Stuttgart. Das heißt, ich begleite oft die Fans auch zu Spielen, bin bei Heimspielen häufig auch mit dabei. Und komme aber eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Na, bevor ich beim Fußball gelandet bin, war ich unterwegs, ich sage jetzt mal eher so Antifa-Zusammenhänge, und dachte damals immer schon, ich kenne alles, was mit polizeilicher Repression zu tun hat und mir kann da niemand mehr was erzählen. Das dachte ich, bis ich das erste Mal bei einem Fußballspiel war selber und festgestellt habe, da geht noch richtig viel. Sprich, das, was ich im Fußball seither erlebe, empfinde ich als zum Teil deutlich überzogener, empfinde ich als viel kompakter noch. Und das hat mich letztendlich zu dem Thema gebracht, auch weil ich meine, das nicht nur so als These, sondern wirklich auch belegen zu können, dass es tatsächlich so ist, dass Fußball, Repression gegen Fußballfans doch immer wieder Vorreiter darstellt für repressive Maßnahmen, für Gesetzesverschärfungen, die dann letztendlich in allgemeingesellschaftliche Bereiche rüberschwappen. Und ich will einsteigen mit zwei Zitaten, die das vielleicht so ein bisschen deutlicher machen, wo aus meiner Sicht so das Spannungsfeld liegt. Das eine ist ein Zitat eines Innenministers, und zwar des hessischen Innenministers aus dem Jahr 2018. Der sagte damals: Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass die Polizei diese Problembusse, gemeint waren Fanbusse, mit großem Aufwand begleitet, damit es auf unseren Autobahnen nicht zu chaotischen Jagdszenen oder auf Rastanlagen zu Massenschlägereien kommt und am Ende der Steuerzahler dafür bezahlt. Da wird aufgemacht ein Schreckensszenario, ein Horrorszenario, chaotische Jagdszenen, Massenschlägereien, also wirklich Krawall noch und nöcher. Und dann am Schluss muss der arme Steuerzahler dafür aufkommen. Ich finde, das Zitat macht relativ deutlich, wie die Sicherheitspolitik die ganze Situation sieht und einschätzt und warum sie so handelt, wie sie handelt. Und gleichzeitig finden wir auf der anderen Seite das Problem, dass Fußballfans, so wie ich es erlebe, eine relativ schlechte Lobby haben. Als ich begonnen habe mit der Arbeit für Fußballfans, musste ich mir sehr viel Kritik anhören, gerade auch aus Bereichen von sehr engagierten Strafverteidigern, von engagierten Anwältinnen und Anwälten, auch so aus einer eher linkeren Ecke. Und da habe ich dieses Zitat dann mal rausgesucht, eines eigentlich befreundeten Kollegen, der mir schrieb in einer E-Mail: Ich halte Fußballfans durchschnittlich für im besten Fall nur dumm, andere für dumm und unhöflich, andere für dumm und aggressiv, und einen guten Teil für kleinbürgerlich faschistoid. Ich meine, dass die betroffene Klientel, namentlich Hooligans und sogenannte Ultras, nicht gerade als Bürgerrechtler hervortritt. Deshalb finde ich, dass Fußballfans keine organisierte Unterstützung von Rechtsanwälten verdienen. Und dieses Zitat macht wiederum auch deutlich, warum die Situation so ist, wie sie ist. Wer keine Lobby hat, wer niemand hat, der sich auch engagiert und mit fachkundiger Kenntnis und Wissen gegen Maßnahmen einsetzt, der hat natürlich tatsächlich ein Problem. Und darum soll es im Laufe der nächsten Stunde gehen. Ich könnte stundenlang über das Thema reden. Ich versuche jetzt so ein paar wichtige, aus meiner Sicht wichtige Punkte rauszugreifen, um so ein bisschen deutlich zu machen, was ich meine. Ich fange an mit einer Entwarnung, weil ich das ganz wichtig finde. Es wurde vorher schon erwähnt, zu betonen, dass Fußballstadien nach meinem Dafürhalten und eben nicht nur nach meinem Dafürhalten, sondern auch nach der Polizeistatistik extrem sichere Orte sind. Ich habe jetzt ganz aktuell die Polizeibilanz der Fußballsaison 2018-2019 aus Baden-Württemberg mir rausgepickt. Wir hatten in Baden-Württemberg in den ersten drei Ligen über 2,5 Millionen Zuschauer über die Saison betrachtet. Durchschnittlich waren 17.500 Personen pro Spiel anwesend und es gab, und die Zahl muss man sich wirklich jetzt mal reinziehen, pro Spiel 0,7 verletzte Personen. Und die angezeigten Straftaten, wie gesagt, bei über 2,5 Millionen Personen beliefen sich auf 696, und das war nochmal eine Reduzierung, waren im Jahr davor 696 und die Anzeigen waren nochmal reduziert jetzt auf 470. Und die Einsatzbelastung der Polizei ging insgesamt um 13.200 Stunden runter. Das macht, glaube ich, deutlich, wenn man sich diese Zahlen einfach mal vor Augen führt, dass das Problem, das die Sicherheitspolitik aufmacht, eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Über die zwei Folien knicke ich jetzt etwas schneller zurück. Das sind jetzt die Details aus der Statistik. Wer sich dafür interessiert, der kann sich die im Internet angucken. Da ist die veröffentlicht, da habe ich sie auch her. Das machen wir jetzt nicht im Einzelnen. Aber um jetzt nochmal so ein bisschen zu versuchen klarzumachen, es gibt aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich ein Problem, aber wie konnte es dazu kommen, dass dieses Nicht-Problem doch zu einem Problem hochstilisiert wurde? Und das hat eine lange Entwicklung, die sich letztendlich durch die Geschichte der Bundesliga zieht. Wenn ich mich so umgucke, vermute ich jetzt mal, dass ich hier keine allzu großen Ausführungen machen muss, weil ich da wahrscheinlich offene Türen einrenne. Aber ganz kurz will ich doch was dazu erzählen. Als die Bundesliga anfing, man kennt da noch so schöne alte Fotos in Schwarz-Weiß mit irgendwelchen überwiegend Männern in Mänteln und Hüten, die am Spielfeldrand stehen. Das hat sich dann irgendwann mal geändert, so in die 70er, 80er Jahre, wo dann die Kuttenfans aufkamen. In den 80er Jahren hatten wir dann überwiegend die Hooligans, die abgelöst wurden. Jetzt abgelöst ist nicht ganz richtig, aber na, Entwicklung der Ultras. Und aktuell haben wir wieder, aus meiner Sicht, dann vielleicht nochmal wieder eine etwas neue Entwicklung, nämlich die Situation, dass es durchaus problematische Entwicklungen in einzelnen Szenen gibt. Ich will zu dem Rechtsruck, der natürlich vom Fußball auch nicht Halt macht, hier besonders nennen, der zum Teil innerhalb von Kurven entsteht, aber der auch bereits ganze Vereine umfasst. Ich werfe jetzt einfach mal das Beispiel Cottbus oder Chemnitz in den Raum. Damit einhergehend hat sich die Sicherheitspolitik auch entwickelt und geändert. Es ging los mit dem NKSS, das nationale Konzept für Sicherheit im Sport, was so das erste große Konzept war, um der Fußballgewalt zu begegnen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Konzepte, insbesondere auf Innenministerebene. Auf jeder Innenministerkonferenz kann man sicher davon ausgehen, dass Fußball ein großes Thema ist. Und dann gibt es von den Verbänden auch noch immer diverse Sicherheitspapiere, einmal das Sicherheitspapier der DFL aus dem Jahr 2012, wo es damals die großen Proteste gab, und dann ein paar Jahre später 9-Punkte-Plan des DFB. Wir haben außerdem parallel dazu immer noch rechtliche und politische Rahmenbedingungen, nämlich die zunehmende Verschärfung der Polizeigesetze, da werde ich nachher auch nochmal kurz was zu sagen, und regelmäßige Verschärfungen von Strafgesetzen. Das sind so die Rahmenbedingungen der ganzen Thematik. Und jetzt mache ich einen ganz kurzen Exkurs, aber wirklich nur super kurz, weil ich glaube, das kann ich mir hier tatsächlich sparen. Die Klientel, über die in diesem Zusammenhang überwiegend gesprochen wird, sind die sogenannten Ultras. Und viele reden darüber, aber ich muss immer wieder feststellen, dass noch viel mehr eigentlich gar nicht wissen, wer ist denn das eigentlich? Was für ein Personenkreis ist es? Und wie gesagt, ich fasse mich hier sehr kurz. Eine Entwicklung, die ursprünglich aus Italien kommt, in den 90er Jahren nach Deutschland rübergeschwappt ist. Und man kann es, glaube ich, einfach zusammenfassen in, das sind besonders fanatische und leidenschaftliche Anhänger eines Vereins, die für sich sagen, wir stehen nicht nur am Samstag im Stadion, sondern wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche, sind wir Ultras, sprich, unser Ziel ist es eben nicht nur, den eigenen Verein bestmöglich zu supporten und so weiter, besser zu sein als andere Gruppen, sondern wir sehen uns auch in unserem Alltagsleben, wir sehen uns, was unsere Rolle als Fans angeht, auch in der Pflicht, uns zu engagieren, aus unserem Bewusstsein raus, aus unseren Werten raus. Große Themen sind, was ich sehr spannend finde, einmal fußballinterne Themen. Ultras engagieren sich sehr stark gegen den sogenannten modernen Fußball, Kommerzialisierung, Anstoßzeiten, Ticketpreise und so weiter. Aber darüber raus, und das finde ich tatsächlich sehr spannend, und ich meine entstanden aus so der eigenen Erfahrung, die Ultras regelmäßig machen müssen, sie engagieren sich auch sehr stark gegen Repression und Überwachung insgesamt, was sich aktuell sehr deutlich zeigt an dem Engagement gegen die neuen Polizeigesetze. Da sind Fußballfans, insbesondere Ultras, sehr stark mit involviert. Aus meiner Sicht völlig zu Recht, weil das ist genau die Gruppe, die als erste davon betroffen sein wird. Ultras sind super gut organisiert, wie ich es erlebe, auch untereinander sehr gut vernetzt, und das macht sie aus meiner Sicht zu einem doch wirklich sehr ernstzunehmenden und spannenden Akteur in dieser ganzen Geschichte. Und wie ich das auch wiederum erlebe, da kann man natürlich jetzt auch lang rumstreiten, ich erlebe die Ultraszene als was extrem Demokratisches. Eine Szene, eine Gruppierung, in der demokratische Willensbildungsprozesse gelebt werden, umgesetzt werden, wo noch der kleinste 16-Jährige die Möglichkeit hat, gegen den Mitte-30-Jährigen Altkapo auch noch mitzudiskutieren, was mit umzusetzen, was mit einzubringen. Und ich erlebe das wirklich immer als eine extrem spannende Geschichte, wie Diskussionen ablaufen, wie Entscheidungsprozesse ablaufen. Ich glaube, da könnte man jetzt auch wieder einen ganzen Abend mit verbringen, sich darüber zu unterhalten. Aber natürlich gibt es da auch viel zu kritisieren an dieser Szene. Es ist eine sehr männlich dominierte Szene mit sämtlichen Folgen, die da halt so dazugehören. Mackertum, Sexismus, Homophobie, teilweise auch Rassismus, wobei ich das tatsächlich als doch in vielen Standorten als ein Thema empfinde, mit dem sehr kritisch und bewusst umgegangen wird. Und es gibt, ich habe es vorher schon erwähnt, natürlich rechte Tendenzen an vielen Standorten oder sogar das Entstehen explizit rechter Gruppierungen beziehungsweise mittlerweile sind ganze Fanszenen davon erfasst. Und wir hatten in der Folgezeit von Hogesa natürlich auch die Problematik einer sogenannten Repolitisierung der Stadien in Anführungszeichen oder mit Fragezeichen versehen, wo plötzlich wieder was reinkam im Stadion, was man einerseits positiv, aber auch negativ sehen kann, was aber in vielen Städten dazu geführt hat, dass es erhebliche Probleme innerhalb der Fanszenen dann tatsächlich auch gab. Und natürlich, ich glaube, wir können es nicht abstreiten, natürlich gibt es auch ein Gewaltproblem unter den Ultras mehr oder weniger. Und natürlich, aber auch bedingt durch die erlebte Repression, durch die erlebte Anfeindung, schotten sich Ultras durchaus stark nach außen ab. Es ist schwierig, von außen ranzukommen. Ich erlebe die Gruppierungen in der Regel als sehr selbstreflektiert, als sehr durchaus auch selbstkritisch, sehr diskussionsfreudig. Aber es ist nicht ganz einfach, den Draht zu finden, dann wirklich in die Diskussion auch zu kommen. Warum, und jetzt kommt der Werbeblock, warum finde ich aber doch und warum mache ich das auch 10 Jahren, dass Ultras unterstützt gehören und tatsächlich, anders als der Kollege das in seiner Eingangs-E-Mail mir vermitteln wollte, natürlich insbesondere auch die Unterstützung von bürgerrechtlich engagierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und überhaupt der ganzen Bürgerrechtsszene verdienen. Ich meine, dass Ultras die vielleicht spannendste Jugend- oder Subkultur sind, die es überhaupt nur gibt. Ich meine, dass in den Ultraszenen eine ganze Masse an emanzipatorischen Elementen zu erkennen ist. Ultras ist es zu verdanken, dass in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren die Hooligans aus den Stadien mehr oder weniger verdrängt worden sind. An ganz vielen Orten findet sich ein ganz deutliches antirassistisches oder auch soziales Engagement mehr oder weniger stark ausgeprägt. Ich erlebe das als eine extrem solidarische Szene. Tatsächlich so im Gegensatz zu einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sehr aufeinander geguckt wird, versucht wird, Schwächere auch mitzunehmen, zu unterstützen. Und ich erlebe es auch so, dass über das Fansein eine Auseinandersetzung mit größeren, weitergehenden gesellschaftlichen Themen stattfindet, was eben zu einer repressionskritischen oder auch durchaus kapitalismuskritischen Haltung immer wieder führt. Und ich habe es vorher schon erwähnt, der Kampf gegen die aktuellen Polizei oder neuen Polizeigesetze in den meisten Bundesländern macht das meines Erachtens nach sehr deutlich. So, jetzt kommen wir zum großen Thema. Ich habe hier so ein paar Bildchen an die Wand geworfen. Wer schon mal mit einem größeren Verein unterwegs war, der kennt diese endlosen Blaulichtkolonnen, die hinter den Bussen herfahren. Der kennt es auch durchaus mal, dass ein Hubschrauber über dem Zug mitfliegt, über Kilometer und ganze Bundesländer weit. Und er kennt diese Kameras mit Hightech und allem drum und dran. Und nochmal, ich will immer wieder zurückkommen auf meine Eingangsfolien, diese Polizeistatistik, wenn man sich die anguckt und diese Bilder sich einfach mal auf sich wirken lässt, dann kann man sich doch in der Tat die Frage stellen, was zur Hölle soll denn das Ganze? Das Problem, was wir haben bei der Repression gegen Fußballfans, ist, dass so ganz verschiedene Repressionsinstrumente ineinander greifen. Wir haben nicht nur mit strafrechtlicher Verfolgung zu tun. Also klar, wenn ein Fußballfan einem anderen den Schal klaut oder Schal zieht, dann ist es ein Diebstahl oder möglicherweise sogar ein Raub und dann wird er natürlich strafrechtlich verfolgt. Aber es gibt darüber raus auch noch weitergehende Maßnahmen. Die Polizei hat nämlich nicht nur die Aufgabe, repressiv tätig zu werden, also wenn es bereits zu einer Straftat kam, sondern auch präventiv. Rechtsgrundlage dafür sind die Polizeigesetze und da haben wir das Problem, dass jedes Bundesland sein eigenes Polizeigesetz hat und wir haben außerdem noch eine Bundespolizei, die für Fußballfans auch ziemlich interessant ist, weil die nämlich für die Bahnhöfe und für die Autobahnen zuständig sind. Das heißt also, es kann Fußballfans durchaus mal passieren, wenn die von Stuttgart nach Hamburg fahren, dass sie damit, ich weiß gar nicht, durch wie viele Bundesländer man da kommt, aber dass sie mit x verschiedenen Landespolizeien konfrontiert sind und wenn sie über die Autobahn oder mit dem Zug unterwegs sind, dann halt auch noch zusätzlich mit der weiteren, mit der Bundespolizei als weiteren Akteur. Und solche polizeirechtlichen Maßnahmen, die einen da blühen können, sind zum Beispiel Aufenthaltsverbote, Gewahrsamnahmen, die Speicherung in polizeilichen Datenbanken, die ja schon erwähnt wurde, das fällt alles darunter. Und dann kommt außerdem noch das Zivilrecht zum Zug, nämlich zum Beispiel was Stadionverbote angeht oder die in den letzten Jahren doch sehr stark diskutierten Regressforderungen von Vereinen, wenn ein Verein eine Verbandsstrafe aufgedrückt bekommt, zum Beispiel weil Pyrotechnik gezündet wurde, versuchen die Vereine mittlerweile, sich diese Strafen wieder von den Fans zurückzuholen. Wir haben das große Problem, da spreche ich jetzt so aus Sicht der Strafverteidigerin, dass gerade bei der Strafverfolgung von Fußballfans doch ein bisschen andere Gesetze gelten. Natürlich gelten die gleichen Gesetze, ich meine das jetzt im übertragenen Sinn, aber die Verteidigung in einem typischen Fußballverfahren ist deutlich schwieriger als die Verteidigung in einem in Anführungszeichen normalen Strafverfahren. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Beweislage in der Regel Polizeizeugen sind. Und zwar nicht wie in einem Drogenverfahren. In einem Drogenverfahren habe ich keinen Polizeibeamten, der da mit den Drogenhändlern am Tisch sitzt normalerweise, sondern in einem Drogenverfahren befragt der Polizeibeamte die Zeugen, ermittelt, erhebt sonstige Beweise und wird dann vielleicht vom Gericht als Zeuge gehört und dadurch hat er eine gewisse Neutralität. Im Fußball habe ich überwiegend Zeugen, die selber Betroffene sind. Der Polizeibeamte, der selber die Festnahme durchgeführt hat und dann geltend macht, er wurde getreten oder er wurde geschlagen während der Festnahme. Und zu einem ganz erheblichen Teil findet die Beweisführung statt auf der Grundlage von Polizeivideos, was wiederum ein ganz eigenes Kapitel ist, weil ich da immer wieder feststellen muss, dass nichts so subjektiv ist wie ein Polizeivideo, weil die nämlich in der Regel von der Polizei bearbeitet und damit auch verfälscht werden. Ein Riesenthema, ich reiße es jetzt nur kurz an, und das macht die Arbeit einer Verteidigerin in einem Fußballverfahren extrem schwierig. Und es war immer wieder schon tatsächlich so, dass es unfassbaren Aufwand kostet, ein bearbeitetes Polizeivideo so anzugreifen, dass man am Schluss dann zum Ergebnis kommt, dass das, was die Polizei da vorlegt, hat überhaupt keinen Beweiswert aus verschiedenen Gründen, weil da suggestiv gearbeitet wird, weil zu einem nicht ganz unerheblichen Teil entlastende Szenen schlicht und einfach fehlen. Das heißt, es kostet einen als Verteidiger unglaublich viel Arbeit und Aufwand, um dagegen anzugehen. Und dann, ich habe es vorher schon erwähnt, was die Situation noch viel schwieriger macht, ist, dass es deutliche Vorurteile gegenüber Fußballfans gibt. Das macht sich an der Presseberichterstattung deutlich, aber es macht sich auch in den Anklagen deutlich, es macht sich in sämtlichen Ermittlungsakten deutlich und es macht sich in Gerichtsurteilen fest. Da wird eben nicht von Fußballfans, sondern allenfalls von sogenannten Fans gesprochen. Da wird durch die Bank von Hooligans, Chaoten, Krawallmachern und so weiter gesprochen. Wir haben noch eine weitere Problematik, dass es bei der Polizei Sonderzuständigkeiten gibt, die sogenannten szenekundigen Beamten, und auch bei den Staatsanwaltschaften in der Regel Sonderzuständigkeiten existieren. Das hat einerseits Vorteile, weil die natürlich ein bisschen was von der Materie verstehen, aber es hat natürlich auch Nachteile, weil die so ein bisschen sagen, wir kennen ja unsere Pappenheimer, und natürlich ein Polizeibeamter ist halt auch nicht frei von Vorurteilen. Und wenn der mal einen von den Leuten auf dem Kieker hat, also den sozusagen identifiziert hat als Gewalttäter, dann hat er auch nur ganz schwer wieder die Chance, davon wegzukommen. Wir haben, und ich kann es nicht anders formulieren, an Spieltagen eine mehr oder weniger stattfindende Rundumüberwachung. Das geht damit los, dass die szenekundigen Beamten schon bei der Abfahrt der Busse auftauchen, morgens um 5. Das geht weiter damit, dass auf der Fahrt zum Spielort XY, den Polizeihubschrauber, ich habe ihn vorher schon gezeigt, den gibt es natürlich nicht immer, aber dann doch weitgehende Überwachung stattfindet. Wenn dann die Busse ankommen, noch den letzten Weg zum Stadion gehen, kann man davon ausgehen, dass entweder der Polizeikessel drumherum mitläuft oder zumindest der komplette Weg mit Kameras überwacht wird, was natürlich zu einem deutlichen Verlust an Freiräumen führt. Und ein weiteres Problem sind natürlich die Probleme auch innerhalb der Fanszenen. Es gibt eine Gruppendynamik, aus der raus dann Sachen entstehen, wenn man dann sich hinterher mit den Leuten unterhält und sagt, was war denn da jetzt? Also man versteht es zum Teil nicht, aber viel lässt sich natürlich erklären aus einer Gruppendynamik. Natürlich gibt es auch eine gewisse Gewaltaffinität, Magertum, ich habe es vorher schon mal erwähnt, und Alkohol, Drogen sind natürlich auch oft nicht unbedingt hilfreich, wenn es um eine Entspannung der Situation geht. Gut, und dann, das Ganze geht weiter bei Gerichten. Was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, dass nach meinem Dafürhalten Gerichte mit Fußballfans anders umgehen als mit anderen Straftätern. Und ich habe da oft so den Vergleich, so mit, vielleicht eher mit Leuten, die aus dem politischen Spektrum kommen. Wenn jemand, der sich gegen eine Nazi-Demo auf die Straße setzt, um den Weg zu blockieren, vor Gericht landet, weil er wegen Nötigung oder irgendwas angeklagt ist, dann kann man häufig doch noch mit so einem gewissen Verständnis rechnen, weil die meisten Richter finden Nazis halt irgendwie auch doof, ne? So, und finden es irgendwie okay, dass man sich gegen Nazis engagiert. Wenn ich mit einem Fußballfan vor Gericht stehe, dann muss und kann und darf ich auf dieses Verständnis, auf diese Grundsympathie definitiv nicht hoffen. Und Lex Calcio bei der Strafmaßfindung, es ist durchaus so, dass Gerichte tatsächlich teilweise, so meine Erfahrung jedenfalls, durchaus so einen Strafaufschlag machen, wenn jemand aus der Fußballszene davor steht. Den Rest spare ich mir, da kommen wir dann vielleicht nachher noch mit dazu. Es gibt dann im Strafverfahren auch noch einige andere Besonderheiten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich möchte jetzt, habe mir ein paar wenige, wenn man schon, ich habe es ja vorher aufgemacht, wir haben mit Strafrecht zu tun, wir haben mit Polizeirecht zu tun und wir haben mit Zivilrecht zu tun. Und da will ich jetzt zu den einzelnen Großbereichen, will ich mir jetzt ein paar Sachen rauspicken, über die ich jetzt ein paar Worte verlieren will, um dann auch wieder so ein bisschen zum Eingangsthema zurückzukommen. Also so die Liste der aus meiner Sicht so wichtigsten Straftaten, die sich auseinandersetzen muss, wenn man in der Fußballszene ist. Ich lese es nicht vor, sondern komme jetzt gleich schon zu den ersten. Ich möchte nennen, weil wir eben nicht so furchtbar viel Zeit haben, eine ganz wichtige Vorschrift, die ziemlich neu ist. Wir hatten bislang im Gesetz den Paragraphen 113, das der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dieser Paragraph 113 war ursprünglich gedacht, und das ist tatsächlich was, was die wenigsten wissen, der war eigentlich ursprünglich gedacht als eine Privilegierung von aktiven Bürgern. Die Idee war nämlich zu sagen, dass wenn jemand auf die Straße geht, zum Beispiel bei einer Demonstration oder wie auch immer, und sich mit der Polizei konfrontiert sieht, dass er sich in einer speziellen Ausnahmesituation befindet, der dadurch Rechnung getragen wurde, dass der ursprünglich, also der ganz ursprüngliche Paragraph 113, dieser Widerstandsparagraph, eigentlich viel besser war als die normale Nötigung. Und von dieser Entwicklung hat sich komplett verändert. Mittlerweile sind wir bei der Situation, dass dieser Widerstandsparagraph sehr gerne, insbesondere aus der Seite der oder von Seiten der Polizeigewerkschaften genommen wird, um zu sagen, wir müssen den verschärfen, weil wir erleben, dass Polizeibeamte zunehmend angegriffen werden, dass die zunehmend weniger wertgeschätzt werden und dass die zunehmend Kritik erfahren bzw. angegriffen werden, und deswegen brauchen wir da dringend eine Verschärfung. Und das hat dazu geführt, dass im Jahr 2017 war es zum einen zu einer Verschärfung dieses Widerstandsparagraphen an sich kam, aber, und das ist jetzt eine ganz wichtige Entwicklung, es wurde ein komplett neuer Straftatbestand eingeführt, nämlich dieser Paragraph 114, der sogenannte tägliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Und dieser Paragraph 114, der hat es extrem in sich, weil der nämlich eine Mindeststrafe vorsieht von 3 Monaten Freiheitsstrafe. oder ich glaube 90, ich müsste nochmal nachgucken, ob da auch Geldstrafe mit dabei ist. Aber wir sind bei mindestens 3 Monate, während der eigentliche Widerstandsparagraf, der sieht Geldstrafe vor oder Freiheitsstrafe von 0 bis. Und da liegt natürlich eine ganz massive Verschärfung drin und das Ganze wird dadurch noch deutlich problematischer, weil die Schwelle der Strafbarkeit deutlich abgesenkt wurde. Kleines Beispiel. Jemand soll von der Polizei festgenommen werden, die Polizei packt den am Arm und der Mensch versucht sich loszureißen, dreht sich hin und her und erwischt mit dem Ellenbogen, meinetwegen absichtlich, dann noch den Polizeibeamten, der dann den Griff lockert. Das war bisher ein klassischer Widerstand. Jetzt wäre der Versuch, sich loszureißen, weiterhin der Widerstand, aber dieser Schlag mit dem Ellbogen, um dann wegzukommen, wäre jetzt ein tätlicher Angriff. Ein tätlicher Angriff liegt immer schon dann vor, wenn eine unmittelbar auf den Körper zielende gewaltsame Einwirkung vorliegt, die eine körperliche Verletzung tatsächlich ist nicht erforderlich. Und das große Problem an der Sache ist, dass es ist alles noch sehr, sehr streitig, wann so ein tätlicher Angriff tatsächlich vorliegt. Aber es gibt auf den Seiten der Staatsanwaltschaften und insbesondere auch auf der Seite der Polizei sehr starke Stimmen, die sagen, es genügt bereits ein Schubsen. Wenn ich mich vor einem Polizeibeamten hinstelle, in einer emotionalen Diskussion bin und sage, na, lass mich in Ruhe, dann wäre das bereits ein tätlicher Angriff. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass das mit einer Mindeststrafe von 3 Monaten belegt wird, dann kann man vielleicht ein bisschen sehen, wo die Dimension tatsächlich liegt. Es ist aktuell noch sehr, sehr unklar, wie die Gerichte das wirklich auslegen. Ich hatte mittlerweile schon einige von diesen Verfahren und tatsächlich überwiegend aus dem Fußballbereich. Man muss leider sagen, dass so die sehr unterschiedlich, also ich erlebe Gerichte, die sich der Problematik durchaus bewusst sind und sagen, wir müssen, weil die Strafandrohung so hoch ist, wir müssen den Paragraphen sehr einschränkend auslegen. Aber es gibt auch andere Standorte, die sagen, nichts mit einschränkend auslegen, im Gesetz steht es so drin und zack, Schubsen genügt bereits. Und da Fußballfans halt nun mal doch leider nicht ganz unhäufig in solche Situationen mit Polizeibeamten kommen, sind Fußballfans da halt durchaus häufig Betroffene von dieser Gesetzesverschärfung. Landfriedensbruch sieht es ähnlich aus. Auch da gab es nochmal eine Verschärfung. Da möchte ich jetzt auf... Da fehlt mir jetzt irgendwie eine Folie, die ist irgendwie weggerutscht. Was ich zum Landfriedensbruch sagen will, um auch nochmal so ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Es gab vor... Guck mal gerade, was ich hier noch habe. Keine Ahnung, wo die Folie gelandet ist. Also jedenfalls, da gab es eine wichtige Entwicklung, die eingeläutet wurde durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Ausgangspunkt war eine Fußballgeschichte. Da gab es eine sogenannte Drittort-Auseinandersetzung, also eine Schlägerei, eine vereinbarte, verabredete Schlägerei zwischen 2 Hooligan-Gruppen aus Köln und, also die einen waren Kölner, die anderen habe ich jetzt gerade vergessen. Tschüss. Und da war die Situation die, dass sich dieser Hooligan-Mob formiert hatte und dann in Richtung Treffpunkt so in Reih und Glied mehr oder weniger losmarschiert ist. Und einer der Betroffenen, der Beteiligten, der hatte dann kurz bevor es zu einem Aufeinandertreffen kam, hatte der sich das anders überlegt, ist aus dieser Reihe ausgeschert und hatte mit der ganzen Auseinandersetzung an sich nichts zu tun, sondern stand dann nur nebendran. Und da war die große Frage, ob dieses Verhalten, also selber an keinerlei Gewalttätigkeiten beteiligt zu sein, ob das genügt für eine Verurteilung wegen Landfriedensbruch. Und die bisherige Rechtsprechung wäre eigentlich eher dahin gegangen, zu sagen, nein, das reicht nicht aus, sondern ich muss in eigener Person gewalttätig sein, um wegen Landfriedensbruch verurteilt zu werden. Und da hat der Bundesgerichtshof aber vor kurzem gesagt, nein, dem ist nicht so. Es genügt für eine Verurteilung wegen Landfriedensbruch in so einer Konstellation, dass jemand durch seine Beteiligung bei der Formierung, beim auf die gegnerische Gruppe losmarschieren, dass er da sozusagen eine psychische Unterstützung geleistet hat. Jeder Einzelne trägt dazu bei, damit es überhaupt nur möglich wird. Und es reicht dann eben nicht aus, einfach nur zurückzutreten und nichts mehr zu tun, sondern der hätte sich dann irgendwie aktiv vielleicht hinstellen müssen und dann sagen müssen, Leute, nee, machen wir jetzt nicht, aber einfach nur weggehen reicht dann nicht aus. Es ist Landfriedensbruch. Und das Interessante ist, dass der Bundesgerichtshof in diese Entscheidung ausdrücklich reingeschrieben hat, diese Entscheidung gilt für diese Konstellation Fußball-Hooligans in dieser speziellen Situation. Sie gilt nicht für Demonstrationen. Da müssen wir wieder anders denken, weil Demonstrationen ganz anders zu beurteilen sind. Und was passiert? G20-Gipfel in Hamburg, kennt wahrscheinlich der eine oder andere hier, so diese diversen Verfahren, die es da gibt. Es gibt ein Verfahren, das als das sogenannte Elbchaussee-Verfahren bezeichnet wird. Und in diesem Elbchaussee-Verfahren ist tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht zum Teil sagt, okay, da steht zwar drin in der Entscheidung vom Bundesgerichtshof, nicht auf Demonstrationen anwendbar, aber wir wenden das hier trotzdem an, weil wir der Meinung sind, hier geht es gar nicht um eine Demonstration. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, die aus dem Fußball kommt, die dann plötzlich rüberschwappt in andere Bereiche. Und zwar gar nicht über Gesetzesänderungen oder so, sondern tatsächlich einfach nur über die Rechtsprechung, über die Rechtspraxis. Und deshalb finde ich es so einer der Teile, warum ich es so wichtig finde, wenn jemand aus einem, ich sage jetzt mal, antifaschistischen Engagement rauskommt, sich da sehr sorgfältig mit auseinanderzusetzen, was im Bereich Fußball kommt, weil man das einfach wissen muss, in der Befürchtung, dass möglicherweise solche Rechtsprechungen dann auch im anderen Bereich angewendet werden. Ein großes Ding, Beleidigung. Ein Thema, ich nenne es immer die Nervensäge unter den Straftatbeständen. Beleidigung ist der Straftatbestand, der wahrscheinlich in meiner Praxis am häufigsten vorkommt. Und ich habe das Gefühl, da haben beide Seiten so mittlerweile so ein bisschen Spaß dran gewonnen, das auch wirklich bis zum bitteren Ende durchzuexerzieren. Die eine Seite, die sich immer noch kreativere Beleidigungen überlegt, und die andere Seite, die auf alles, was irgendwie eine halbe Beleidigung sein könnte, auch wirklich beleidigt reagiert. Ich mache es kurz. Da gab es tatsächlich in den letzten Jahren eine ziemliche Entwicklung. Und da hat dankenswerterweise das Bundesverfassungsgericht immer wieder mal eingreifen müssen. Es gibt seit vielen, vielen Jahren eine Rechtsprechung, die sagt, eine Beleidigung ist nur dann eine Beleidigung, wenn sie sich individuell auf eine Person richtet oder auf einen sehr abgrenzbaren Personenkreis. Eine sogenannte Kollektivbeleidigung ist nicht strafbar. Und in diesem Bereich geht es gerade hoch und runter, was ist jetzt eigentlich eine Beleidigung, was ist jetzt eigentlich strafbar und was ist nicht strafbar. Und das frisst dermaßen viele Ressourcen, wo ich mich wirklich, muss ich ganz offen gestehen, manchmal frage, muss das eigentlich sein? Und zwar, das meine ich jetzt durchaus auch auf beide Seiten bezogen, aber tatsächlich auch auf die Seite der Polizei, weil wenn ich halt wegen Beleidigung eines Polizeibeamten verurteilt werde, ne, und dann deswegen möglicherweise in der Datei Gewalttäter Sport lande, dann kann man sich schon fragen, ob das alles tatsächlich wert ist. Eine Entwicklung will ich jetzt gerade auch noch nennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder ob das jetzt was ist, mit dem wir häufiger rechnen müssen. Es gibt im Versammlungsgesetz ein sogenanntes Uniformierungsverbot. Vermummungsverbot gibt es spielt im Fußball auch wieder eine sehr wichtige Rolle. Aber es gibt vor allem auch das Uniformierungsverbot, die Norm habe ich hier notiert. Es ist verboten, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Teile, gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Und wer dem zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das hier hat nichts mit Fußball zu tun, das ist ein Aufmarsch der Nazi-Partei Der Dritte Weg am 1. Mai 2019 in, war es Bautzen oder Plauen, ich bringe das immer durcheinander, die sind so aufmarschiert. Da könnte man, wenn man diese Formulierung hier kennt, könnte man doch spontan auf die Idee kommen, dass es genau unter diesen Tatbestand hier fällt. Aber nichts dergleichen. Es gab eine ausdrückliche gab so Auflagen für diese Demo, die der Dritte Weg da angemeldet hat. Und da war diese Aufmachung ausdrücklich zugelassen. Wo es ein großes Verfahren im Moment gibt, seit 2 Jahren, ist in Karlsruhe. Da gab es wegen dieser Norm, gab es 29 Hausdurchsuchungen bei Leuten aus der Dresdner Fanszene. Also das sind Dresdner Fans, die in Karlsruhe so einen Fanmarsch gemacht haben und das groß übertitelt haben mit Krieg dem DFB. Das war so der Auftakt dieser großen Kampagne. Die sind da so aufmarschiert. Kann man darüber diskutieren, wie man das jetzt findet. Aber wie gesagt, in dem Fall gibt es ein dickes, fettes Strafverfahren. Die Akte hat mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir sind bei 7000 Seiten. 29 Hausdurchsuchungen, die deswegen stattfinden und ich weiß nicht, wie viele Beschuldigte. Und da ist die Staatsanwaltschaft klar der Auffassung, es liegt ein Verstoß gegen das Uniformierungsverbot vor und muss entsprechend geahndet werden und will tatsächlich stellt sich gerade ziemlich hohe Strafen vor, die da am Schluss bei rauskommen sollen. Und wir reden hier nicht von hohen Geldstrafen. Also ein Thema zum bitte im Hinterkopf behalten. Ein weiteres großes Thema, Strafbarkeit von Pyrotechnik, da witsche ich jetzt auch so ein bisschen drüber. Das ist meines Erachtens nach so der Bereich, wo die Sicherheitsbehörden die meiste Kreativität entfalten, wie denn Pyrotechnik in den Griff zu kriegen sein könnte, strafrechtlich vor allem auch. Zunächst mal ist so, dass ein unglaublicher Aufwand betrieben wird, um Zündler zu überführen von akribischen Auswertungen der Stadionkamera über Hausdurchsuchungen und so weiter. Und vor allem, wie das rechtlich zu würdigen ist, wird es auch nochmal ganz spannend. Verstoß gegen Sprengstoffgesetz, klar. Da gibt es Straftaten, Ordnungswidrigkeitsbestände. Es wird teilweise als versuchte gefährliche Körperverletzung gewertet. Es gab schon Staatsanwaltschaften, die meinten, es könnte eine schwere Gefährdung durch Beibringung von Gift vorliegen. Eine Beihilfe zur versuchten Körperverletzung, und zwar dann, wenn man die eigentlichen Zündler nicht kriegt, dann versucht man diejenigen zu erwischen, die einen Doppelhalter hochhalten, damit sich jemand der Zündel dahinter verstecken kann. Als Landfriedensbruch wird es ab und zu mal abgehandelt, Verstoß gegen Versammlungsstättenverordnung. Und die aktuelle Tendenz ist tatsächlich diejenigen, die irgendwelche Transparente hochziehen, die große Fahnen hochziehen, zu verfolgen, weil die eigentlichen Zündler in der Regel so gut vermummt sind und getarnt sind, dass man an die nicht rankommt. Ein großes Thema, das auch zu ziemlichen Diskussionen geführt hat in den letzten Jahren, war der Straftatbestand des Paragraphen 129 StGB, die kriminelle Vereinigung. Man kann jetzt sagen, dass man diese Gruppierung, die es da erwischt hat, vielleicht nicht unbedingt sympathisch findet, aber nichtsdestotrotz war die Diskussion um diese, also das sind die Hooligans Elbflorenz aus Dresden, eine klare, ich glaube rechte Gruppierung ist da eigentlich schon deutlich zu haben, also eine klare Nazi-Gruppe, die sich als Hools verstanden haben, die tatsächlich sogenannte Drittort-Auseinandersetzungen, also verabredete Schlägereien gemacht haben, die aber dann auch durchaus nicht unhäufig in Dresden unterwegs waren und da irgendwelche Dönerläden Blatt gehauen haben, Ausländer angegriffen haben und rassistische Übergriffe gemacht haben. Ich gehe nur kurz drüber, kam der Bundesgerichtshof im Jahr 2015 zum Ergebnis, dass diese Hooligan-Gruppierung als kriminelle Vereinigung einzustufen ist. Interessanterweise nicht wegen den rassistischen Übergriffen, nicht wegen den Angriffen auf Dönerläden und auf Andersdenkende, sondern wegen der Drittort-Auseinandersetzungen. Das ist so eine kleine Anekdote am Rande. Und hat also diesen Straftatbestand erstmalig im Bereich Fußball zur Anwendung gebracht. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass, wie die Erfahrung zeigt, die eigentlichen Verurteilungsmöglichkeiten gar nicht das Hauptproblem sind. Es kommt nämlich relativ selten zu Verurteilungen wegen einer kriminellen Vereinigung. Aber wenn die Polizei wegen dieses Vorwurfs ermittelt, hat die Polizei deutlich erweiterte Ermittlungsbehörden. Das heißt, man kommt deutlich einfacher zu Telefonüberwachungen, zu langfristigen Observationen, zum Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern, als man das in anderen Bereichen kann. Deswegen wird dieser Paragraph auch oft als sogenannter Ausforschungsparagraph bezeichnet. Und ein sehr aktuelles Beispiel haben wir in Leipzig, im Bereich Chemie Leipzig. Muss ich, glaube ich, auch nicht groß erzählen. In Leipzig haben wir die Situation, dass es eine klar rechte und klar rechten Verein gibt, Lok und Chemie als eher linken Verein. Und da gibt es halt immer wieder Auseinandersetzungen, die einerseits mit Fußball zu tun haben, aber halt klar auch politisch geprägt sind. Und gegen Chemiker wurde über, ich glaube, 3 Jahre hinweg ermittelt wegen 129. Da wurden Telefone abgehört von Gesprächen mit Ärzten, Fanprojekt, Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten und so weiter. Die komplette Szene über 3 Jahre hinweg durchleuchtet, mit dem Ergebnis, dass am Schluss nichts bei rumkam, die Verfahren eingestellt wurden, aber der Schaden halt entsprechend da war. So, ich bin doch nicht so schnell, wie ich vorher behauptet habe. Wir kommen nämlich noch zu weiteren Themen. Was großes Thema ist im Bereich Fußball, sind die Aufenthaltsverbote, die mich ehrlich gesagt auch immer an den Rande meiner Nerven bringen. Aufenthaltsverbot bedeutet, die Polizei verbietet es einem Fan, an einen bestimmten Ort zu reisen, Auswärtsspiel in der Regel, oder aber, es gibt so eine Variante davon, das sind Meldeauflagen, oder verbietet es, einen bestimmten Ort zu verlassen, indem er jemand auferlegt, dass er sich 2-mal am Tag, an dem das Spiel stattfindet, morgens und mittags bei der Polizei melden muss, um zu verhindern, dass er von da wegfährt. Zu einem Aufenthaltsverbot kommt man ziemlich schnell. Grundlage für diese Aufenthaltsverbotsbescheide sind in der Regel sogenannte Erkenntnislisten der szenekundigen Beamten. Und meine Erfahrung ist, das so eine wilde Mischung, ein wildes Sammelsurium von angeblichen und tatsächlichen Vorkommnissen. Viel Gewalttätersport spielt da eine Rolle, also was da drin steht, dazu komme ich dann nachher noch mal etwas genauer. Aber ansonsten Ermittlungsverfahren mit oder ohne Verurteilung, nur polizeirechtliche Maßnahme, also wer nur mal in einem Gewahrsam gelandet ist, kann eventuell auch mit dem Aufenthaltsverbot rechnen. Und auch da finden sich sehr häufig in diesen Listen Informationen drin, die nicht oder nicht mehr zutreffen. Also ich habe es ganz häufig, dass drin steht, gegen XY läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, das aber schon lang eingestellt ist, aber trotzdem findet sich es in so einem Bescheid nochmal wieder. Das große Problem an der Sache ist, also hier haben wir jetzt mal, das sind so Zitate aus einem, aus so einem Bescheid, da wurde jemand kontrolliert im Kontext einer Auseinandersetzung. Gegen die Person selber gibt es kein Strafverfahren, der wurde nur hinterher im Bus kontrolliert. Und da kommt jetzt der entscheidende Satz, der da sagt, unabhängig von ihrer konkreten Tatbeteiligung hat bereits ihre Anwesenheit eine Unterstützung der gewalttätigen Täter dargestellt, nämlich die psychische Unterstützung. Und das hat in dem Fall ausgereicht, um gegen den Betreffenden ein Aufenthaltsverbot zu verhängen. Es gab nichts anderes außer dieser einen Kontrolle im Bus. Und dass in diesem Bus, es waren 150 Leute in dem Bus, und dass da allenfalls 50 davon an der Auseinandersetzung beteiligt waren, das war klar. Aber Pech gehabt, Aufenthaltsverbot trotz alledem. Das Dumme an der Sache ist, dass sich die Stadt Stuttgart in dem Fall, und eben nicht nur die Stadt Stuttgart, sondern an anderen Städten ist es auch so, leider auf die Rechtsprechung berufen kann. Das Ganze ging los 2006 in Bayern durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der irgendwann mal das bestätigt hat. Es reicht schon aus, zu einer bestimmten Gruppierung, die als gewalttätig eingestuft wird, dazu zu gehören, um damit ein Aufenthaltsverbot gerechtfertigt ist. Und diese Rechtsprechung, das war so die Ursprungsrechtsprechung, die wird jetzt mittlerweile einfach weitgehend von allen anderen oberen Verwaltungsgerichten gestützt und bestätigt. Das große Problem an der Sache ist, diese Aufenthaltsverbote, man kriegt die meistens relativ kurzfristig und könnte theoretisch Widerspruch oder Klage je nach Bundesland dagegen einlegen, aber hat keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen Widerspruch oder eine Klage gegen so einen Bescheid erhebe, dann kann die Polizei oder wird dieses Aufenthaltsverbot trotzdem. Und um das zu verhindern, muss ich zum Verwaltungsgericht gehen und einen speziellen Antrag stellen, einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz. Ich bin mittlerweile komplett davon abgekommen, es zu tun, aus einem ganz schlichten und einfachen Grund, weil die Erfahrung zeigt, dass gerade in Fußballsachen eigentlich so gut wie immer die Verwaltungsgerichte die müssen da so eine Abwägung machen, ja, was gewichten sie höher, die Freiheitsinteressen des Fußballfans oder die Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit. Und in aller Regel, selbst bei so Fällen, wo ich eigentlich immer den Eindruck hatte, das kann doch jetzt nicht wirklich ernst sein, zeigt die Erfahrung, dass die Verwaltungsrichter diese Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz in der Regel ablehnen. Man hat dann durchaus Chancen, dann 2 Jahre später mal bei Gericht zu gewinnen im Hauptsacheverfahren. Das bringt mir nun natürlich nicht viel, wenn ich dann halt nicht bei dem Spiel war und die Entscheidung dann 2 Jahre später kriege. In Gewahrsamnahmen, auch ein großes Thema. Interessant ist nämlich, oder ich meine, dass eine Ingewahrsamnahme wahrscheinlich die häufigste polizeirechtliche Maßnahme überhaupt gegen Fußballfans ist. Weil nämlich eine Gewahrsamnahme nicht nur eine Gewahrsamnahme ist, wenn jemand auf dem Polizeirevier in der Zelle landet, sondern eine Gewahrsamnahme ist ganz generell eine Freiheitsentziehung. Nicht nur eine relativ harmlose, zu vernachlässigende Freiheitsbeschränkung, sondern eine Freiheitsentziehung. Und da kann man durchaus in bestimmten Situationen diese typischen Wanderkessel, wenn ich da irgendwie 1,5 Stunden auf meinem Haufen bleiben muss, um von A nach B zu gelangen, mit reinnehmen. Aber auch diese Blocksperren, wo man auch durchaus mal nochmal locker eine Stunde in einem Stadion festgehalten wird, ist meines Erachtens nach, fällt da eventuell durchaus mit runter. Ich meine, und das zeigt tatsächlich auch die Erfahrung, wenn man sich dann mal wirklich die Mühe macht, gegen so eine Gewahrsamnahme vorzugehen und das vor Gericht durchzustreiten, dann sind die Chancen tatsächlich gar nicht so schlecht, bei Gericht zu gewinnen. Weil ein ganz, ganz großer Teil, nach meinem Dafürhalten, der Gewahrsamnahme tatsächlich rechtswidrig sein dürfte. Weil ganz viele Voraussetzungen von der Polizei nicht beachtet werden, sei es vom Grund her, sei es was die Art und Weise der Gewahrsamnahme angeht. Aber, und leider oder vielleicht auch verständlicherweise, werden relativ selten Rechtsmittel gegen Gewahrsamnahmen ergriffen. Ich erkläre mir das so, dass Fußballfans eigentlich jeden Spieltag mit Freiheitsbeschränkungen in irgendeiner Form konfrontiert sind und echt viel zu tun hätten, wenn sie permanent vor Gericht rennen würden und dagegen klagen würden. Aber natürlich gibt es auch ein nicht unerhebliches Kostenrisiko, was sowas angeht. Und oft ist so, wenn das Verwaltungsgericht in Düsseldorf, oder gut, von Saarbrücken aus ist Düsseldorf jetzt nicht so fürchterlich weit, aber na, wenn dann meinetwegen das Verwaltungsgericht in Hamburg dafür zuständig ist, dann überlegt man sich das halt dreimal, ob man so ein Verfahren da führen will. Und ich stelle jetzt eine etwas dreiste These auf. Ich meine, und so erlebe ich das tatsächlich, dass Gewahrsamnahmen von Fußballfans für die Polizei so ein wunderbares Übungsfeld sind, um am lebenden Objekt zu üben. Ich kann da können wir vielleicht nachher in der Diskussion, wenn wir die Zeit dann noch haben, ein bisschen näher drauf einzugehen. Sie dürfen nachher sich gerne beschweren. Ich diskutiere sehr gerne mit denen, ich freue mich drauf. Ich meine das tatsächlich. Ich habe ganz, ganz viele Beispiele, die das belegen. Es sind sehr häufig dann auch die geschlossenen Einheiten, die jungen Polizeibeamten, die damit am Start sind und dafür die Maßnahmen, Bearbeitungsstraßen und was auch immer sich dann damit abspielt, dafür eingesetzt werden. Wir kommen zur Datei Gewalttätersport. Die wurde ja schon ziemlich ausführlich heute erwähnt. Ich halte die Datei Gewalttätersport für eins der größten Probleme im Bereich Fußball aus ganz vielen Gründen. Und ich bin der Meinung, das kann ich vorwegstellen, dass diese Datei, so wie sie aktuell existiert, komplett abgeschafft gehört, aber zumindest ganz, 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 ganz grundlegend reformiert gehört. Rechtsgrundlage, muss man dazu wissen, ist Bundeskriminalamtsgesetz. Das sieht grundsätzlich vor, dass die Polizei Datenbanken führen kann, was auch durchaus sinnvoll ist, weil die Polizei braucht eine Grundlage, um im Bereich der Gefahrenabwehr tätig sein zu können. Der Zweck der Dateigewalt, das Bundeskriminalamtsgesetz reicht aber nicht aus, das schafft nur so die allgemeine Rechtsgrundlage. und es gibt dann nochmal eine Verordnung, aber vor allem die Errichtungsanordnung zur Datei Gewalttätersport, die regelt die Details, was da im Detail gespeichert werden darf und wer da gespeichert werden darf. Zweck der Gewalttäterdatei ist das Gewinnen von Anhaltspunkten für das sachgerechte und wirksame Treffen von Eingriffsmaßnahmen und Erkenntnisse für organisatorische und taktische Maßnahmen der Polizei mit dem Ziel Verhinderung gewalttätiger Auseinandersetzungen und sonstiger Straftaten im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, insbesondere von Fußballspielen. Wir haben aktuell um die 10.000, aktuell, das ist nicht ganz aktuell, das, die Zahl stammt vom Oktober 2018, da sind um die 10.000 Personen gespeichert. NRW speichert am häufigsten, die Bundespolizei dann gleich danach, Niedersachsen und Bayern, so in der Reihenfolge. Und was man dazu wissen muss, dass anders als der Name sagt, gerade mal ein Drittel der Personen da drin gespeichert sind, tatsächlich wegen Gewalttaten. Der Großteil der Betroffenen wird da drin gespeichert wegen ganz anderen Vorfällen, nämlich zum Beispiel wegen Gewahrsamnahmen, wegen Personalienfeststellungen, wegen Platzverweisen oder wegen relativ niederschwelligen, also meinetwegen auch Beleidigungen oder Zünden von Pyrotechnik. Und schon von dem her meine ich, dass die Datei schlicht und einfach als Arbeitsgrundlage für das, was sie eigentlich bezwecken soll, schon überhaupt nicht taugt. Weil jemand, der mal einen Polizeibeamten im Eifer des Gefechts beleidigt, der macht sich zwar strafbar wegen Beleidigung, aber den als Gewalttäter zu bezeichnen, da muss ich doch wirklich sagen, also da muss man schon ziemlich viel an Engagement verwenden, um das argumentativ herzuleiten. Und deswegen meine ich, dass die Datei schon an sich gar keinen Sinn macht, wenn man von der Warte auskommt oder versucht zu argumentieren. Aber es geht meines Erachtens noch weiter. Das Problem ist, dass wenn ich da drin gespeichert werde, dann erfahre ich davon nichts. Die Polizei leitet gegen mich ein Ermittlungsverfahren ein und speichert mich in der Datei, ohne dass ich davon erfahre. Ich erfahre da vielleicht dann mal 3 Monate später, wenn ich am Flughafen stehe und in Urlaub fliege und dann plötzlich rausgezogen werde und am Flughafen akribisch durchsucht werde, weil die Bundespolizei bei der Kontrolle eine Treffermeldung gekriegt hat. Aber ansonsten habe ich keine Möglichkeit davon, oder habe ich nur dann eine Möglichkeit, Kenntnis davon zu erlangen, wenn ich mich selber aktiv drum kümmere, also wenn ich aktiv Auskunft verlange, ob über mich irgendwas gespeichert ist. Und die Erfahrung zeigt auch, was da drin gespeichert ist, ist natürlich zum Teil richtig und zutreffend, aber tatsächlich in ganz, ganz vielen Fällen schlicht und einfach halt auch unzutreffend. Da sind Sachen drin, die da gar nicht rein dürften, wo die Voraussetzungen schon gleich gar nicht vorhanden sind. Ich habe es sehr, sehr häufig erlebt, dass Sachen viel zu lang gespeichert werden. Die hätten eigentlich schon lange wieder rausfliegen müssen. Und da gibt es auch wieder, deswegen sind diese Auskunftsersuchen, zu denen ich gleich noch was sagen werde, so extrem wichtig. Weil wenn man so eine Auskunft dann verlangt aus so einer Datei, dann die Polizei das oft zum Anlass nimmt, das selber nochmal zu checken, ob denn die Speicherungen alle okay sind. Und dann das Auskunftsersuchen an sich schon dazu führt, dass die Datei bereinigt wird. Also das ist ein ganz wichtiger Vorteil neben vielen anderen an Auskunftsersuchen. Also deshalb dringende Aufforderung, das bitte regelmäßig zu machen. Geht ganz einfach, man schreibt einfach ans Bundeskriminalamt und sagt, ich möchte gerne Auskunft haben über das, was ihr zu meiner Person in irgendwelchen Datenbanken von euch speichert. Und dann kriegt man diese Auskunft auch beim BKA, muss man mitschicken, eine beglaubigte Kopie des Personalausweises, das reicht aus. Die Datei Gewalttätersport macht ganz furchtbar viele Probleme, eben nicht nur, weil man da steht, das wäre an sich noch nicht so schlimm, aber weil sie zur Grundlage eben gemacht wird, oft zur weiterführenden Grundlage für weiterführende Maßnahmen gemacht wird. Aufenthaltsverbote haben wir schon erwähnt, sogenannte Gefährderansprachen und so weiter. Und aber auch oft im Alltag Polizeikontrolle, ganz normale Verkehrskontrolle, wenn die Polizei eine Treffermeldung kriegt, dass jemand in der Datei drin ist, kann man eigentlich Gift drauf nehmen, dass man dann nochmal rausgezogen wird. Ein großes Streitthema will ich auch noch kurz erwähnen, war jetzt zuletzt bei der Fußball-WM in Russland. Da wurden Namen von 37 Personen, auch auf der Grundlage der Teilgewalt der Sport, an Russland übermittelt. Da gab es vor kurzem einen Beitrag von Sport Insight, also von der Sportschau, der sich da sehr kritisch mit auseinandergesetzt hat und zum Ergebnis kam, dass von diesen 37 Personen tatsächlich genau eine Person wegen der Gewalttat strafrechtlich verurteilt wurde, alle anderen nicht. Und dann gibt es aber noch was Zusätzliches. Datei Gewalttäter Sport ist eine bundesweite Datei, aber viele Bundesländer führen dann noch so eigene Dateien, die sogenannten Datenbanken der szenekundigen Beamten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es das im Saarland auch gibt. In Baden-Württemberg gibt es das. Und da sind die Speichervoraussetzungen teilweise nochmal anders geregelt als in der Datei Gewalttäter Sport. Also es kann durchaus sein, dass ich in der Datei Gewalttäter Sport nicht drinstehe, weil die Anforderungen da etwas strenger sind, aber in der szenekundigen Beamtendatei meines Bundeslandes drinsteht. Also das heißt, wenn ich ein Auskunftsersuchen mache, bitte immer bei beiden Stellen, einmal beim Bundeskriminalamt und bitte auch immer noch beim Landeskriminalamt. Das ist jetzt hier SKB-Datenbank Baden-Württemberg. Stadienverbote mache ich jetzt auch sehr kurz, weil ich noch kurz was anderes nachher noch wichtig machen will. Stadienverbote, da sind wir jetzt im Zivilrecht. Da tritt nämlich zunächst mal nicht der Staat als Akteur in Erscheinung, sondern da macht ein Verein oder eine Stadionbetreibergesellschaft ihr Hausrecht geltend. Ne? Kann man auch durchaus nachvollziehen, würde ich ein normaler Laden, wo jemand klaut, erteilt auch ein Hausverbot und so ähnlich sieht es bei Stadien auch aus. Da gibt es, zivilrechtlich läuft es übers bürgerliche Gesetzbuch und die Ausformung, wie das genau abzulaufen hat, sind die Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten des DFB. Wichtig ist zu wissen, dass wenn jemand in einem Stadion Blödsinn macht, dann bedeutet es nicht nur ein Hausverbot für das eine Stadion, sondern die Vereine ermächtigen sich gegenseitig, dass einer für alle das Stadionverbot aussprechen kann. Also das heißt, Verein A kann sagen, du hast jetzt Stadionverbot und das gilt für alle anderen Stadien der ersten bis zur vierten Liga ebenfalls. Da gab es viel Streit um diese Stadionverbote und zwar aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Ich will es jetzt kurz und knapp machen. Es gab 2018 eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz grundsätzlich gesagt, doch, grundsätzlich gehen Stadionverbote, so wie sie im Moment ausgestaltet sind, in Ordnung, sind nicht verfassungswidrig. Aber wichtig ist, dass die Betroffenen nicht einfach überrascht werden dürfen von einem Stadionverbot, sondern die müssen vorher angehört werden und die müssen auch eine Begründung für das Stadionverbot bekommen, damit sie sich dann auch damit auseinandersetzen und eventuell dagegen zur Wehr setzen können. Das ist so ganz kurz und knapp zusammengefasst die aktuelle Lage. So, jetzt kommen wir zum Ausblick. Ich habe es überschrieben als kreative Maßnahmen. Und wenn man diese Bilder sieht und sieht Maschinengewehre, wenn man sieht Wasserwerfer und wenn man sieht Drohnen, kann man sich vielleicht wirklich die Frage stellen, ob das jetzt alles nicht ein bisschen arg übertrieben ist und ob das wirklich alles bei Fußballspielen stattfindet. Es findet bei Fußballspielen statt. Wir haben in Baden-Württemberg, also Stuttgart kenne ich es, haben wir regelmäßig Drohnen über den Fanmärschen fliegen, also Weg von der Innenstadt zum Stadion. Wir haben bei Hochrisikospielen haben wir mittlerweile generell Wasserwerfer mit am Start, was in Baden-Württemberg ein besonders heikles Thema ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, des sogenannten Schwarzen Donnerstag im Kontext der Proteste gegen den neuen Stuttgarter Bahnhof, wo vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so einem älteren Mann ein Auge durch einen Wasserwerfer rausgeschossen wurde. Und seither gab es eigentlich keine Wasserwerfereinsätze mehr in Baden-Württemberg, aber bei Fußball kommen sie mittlerweile wieder zum Einsatz. Was gibt es denn noch so aus dem Sammelsurium der repressiven Maßnahmen? Was es immer wieder mal gibt in Baden-Württemberg, ist die sogenannte gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob man das im Saarland auch kennt. Das ist was, das sieht tatsächlich so aus, das ist von außen und aus dem Schreiben. Da kriegt ein Mensch einen Brief, in dem drin steht, Sie sind am 29.03.2014 in Stuttgart durch aggressives Verhalten aufgefallen. Sie hatten wenigstens versucht, einem Fußballfan der gegnerischen Mannschaft Anführungszeichen, in den Hintern Anführungszeichen, zu treten, wobei offenbar im Rahmen der Ermittlungen nicht sicher geklärt werden konnte, ob Sie den Geschädigten tatsächlich nur dort treffen wollten oder ob Sie von einer anderen Absicht geleitet wurden. Jedenfalls ist das gegen Sie eingeleitete Strafverfahren mittlerweile eingestellt worden. Und dann der Hinweis, aggressives Verhalten und Straßenverkehr passen nicht zusammen. Wir überlegen uns, haben uns bei Ihnen überlegt, ob wir eventuell ein Verfahren einleiten, Ihnen die Fahrerlaubnis in der Konsequenz zu entziehen. Wir sehen davon aber nochmal ab und zeigen Ihnen hiermit die gelbe Karte. Also wenn sowas nochmal passiert, müssen Sie mit dem Führerscheinentzug rechnen. Haben wir in Baden-Württemberg mittlerweile immer wieder mal. In NRW geht es noch weiter. Da gab es einen Fall, von dem ihr vielleicht alle mittlerweile schon mal gehört habt. In Oberhausen gab es einen Fall, dass tatsächlich gegen Leute, gegen die, die strafrechtlich verurteilt wurden aus dem Fußballumfeld, eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet wurde auf der Rechtsgrundlage der Fahrerlaubnisverordnung und das tatsächlich zum Ergebnis geführt hat, dass denen aufgrund von fußballspezifischen Straftaten die Fahrerlaubnis dann entzogen wurde und das auch gerichtlich bestätigt wurde. Also kann auch passieren. Dann haben wir auch eine gesetzliche Neuregelung, dass auch strafrechtlich Fahrverbote verhängt werden können. Nicht nur in Fällen, das gab es bisher schon, die jetzt irgendwie im Zusammenhang mit Autoverkehr standen, sondern die Gerichte können als sogenannte Nebenstrafe auch ein Fahrverbot auferlegen. Und begründet wurde in der Gesetzesbegründung im Gesetzgebungsverfahren diese Maßnahme tatsächlich auch mit Fußball und mit der Notwendigkeit, im Fußball tätig zu werden. Dann haben wir auch heute schon Maßnahmen wie Ganzkörperdurchsuchungen. Ich weiß nicht, ob das jemand hier schon mal erlebt hat. Wenn man, also in Bayern passiert es einem immer wieder mal, wenn man da ankommt, dass da sogenannte Nacktzelte aufgebaut werden, wo dann Einzelne reingeführt werden, die sich komplett entkleiden müssen und dann komplett durchsucht werden. Pyrospürhunde der Polizei findet man oder auch von so private findet man mittlerweile eigentlich regelmäßig. Die Deutsche Bahn verhängt immer wieder mal Reiseverbote oder auch ein Alkoholverbot, personalisierte Tickets und so weiter und so weiter und so weiter. Gab es immer wieder mal, poppt immer wieder mal hoch, verschwindet dann wieder mal und poppt dann wieder an einer anderen Stelle und an einem anderen Standort hoch. Was gibt es noch so als im Ideenkatalog? Es gab 2011 in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, einen letztendlich gestoppten Feldversuch. Da sollten am Eingang zum Stadion sogenannte Gesichtsscanner aufgestellt werden. Die Idee war, dass man diese, also die Leute, die das Stadion betreten, quasi abfotografiert und das vergleicht mit einer Datenbank. In dem Fall sollte das die Datei Gewalttäter Sport sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um zu gucken, ob da irgendwelche Straftäter ins Stadion kommen. Das wurde damals gestoppt nach großen Protesten, weil das Innenministerium Baden-Württemberg gesagt hat, nee, Moment, dafür gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage, sowas zu machen. 2012 hat dann der damalige, oder im Auftrag des damaligen Innenministers Cafier, wurde eine Machbarkeitsstudie dann in Auftrag gegeben. Ich weiß allerdings gar nicht, was die für ein Ergebnis hatte. Und 2017 im Kontext der Änderungen des baden-württembergischen Polizeigesetzes gibt es jetzt plötzlich so eine Art Vorstufe für so eine Möglichkeit. Wir haben nämlich die Möglichkeit der sogenannten intelligenten Videoüberwachung seit Neuestem im Gesetz. Da kann der Polizeivollzugsdienst entsprechend Bildaufzeichnungen automatisch auswerten. Die automatische Auswertung darf nur auf das Erkennen solcher Verhaltensmuster ausgerichtet sein, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten. Wir haben noch keine Gesichtserkennung. Die Möglichkeit gibt es in Baden-Württemberg noch nicht, sondern automatische oder Verhaltensmuster, da geht es um so Geschichten, Kamera auf einem belebten Platz in einem Stadtzentrum und plötzlich passiert da irgendwas, was normalerweise auf dem Platz nicht passiert. Es sammelt sich plötzlich eine größere Personengruppe oder jemand fällt zu Boden oder jemand fängt plötzlich an, einfach so loszurennen. Dieses Verhalten soll die Kamera erkennen und dann einen Alarm geben, damit die Polizei eingreifen kann. Wie gesagt, noch keine Gesichtserkennung, aber haben vielleicht auch einige schon gehört, es gibt bereits die ersten Feldversuche, zum Beispiel in Berlin am Südkreuz, wo mit so Gesichtsscannern gearbeitet wird und so Testläufe starten. Deswegen habe ich hier als 2020 mit Fragezeichen versehen. Also man kann schön so eine Entwicklung erkennen. Erst waren es nur so Ideen, dann kommt der erste Schritt in ein Polizeigesetz und möglicherweise geht es irgendwann weiter. Das nächste, was wir haben, die elektronische Aufenthaltsüberwachung, die sogenannte Fußfessel. Die war immer wieder schon mal Thema in allen möglichen, tauchte regelmäßig auf, Fußfesseln gegen Hooligans. Der damalige Generalbundesanwalt Range hat 2012, das mal in einem großen Interview oder Artikel war es, glaube ich, gefordert, das müsse doch unbedingt sein, um Hooligans überwachen zu können. 2017 haben wir in Baden-Württemberg die gesetzliche Möglichkeit einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung, allerdings aktuell nur zur Verhütung terroristischer Straftaten. Auch da wieder die Frage 2020, was passiert da, wird es da eventuell weiter ausgeweitet. Dann haben wir jetzt was ganz super Aktuelles. Ich habe immer noch nicht so wirklich verstanden, um was es da geht. Auch technische Maßnahmen werden im Fußball sehr deutlich, sehr massiv eingesetzt, technische Überwachungsmethoden. Es ging jetzt die Tage durch die Presse, dass der FC Bayern sich zusammentut mit einer Firma, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, Hexwave heißt die irgendwie, und die wollen so eine technische Überwachung, das ist wohl so eine Art Bodyscanner, wie die genau funktioniert, weiß ich nicht, ob die jetzt mit Röntgenstrahlen oder wie auch immer genau funktioniert, die soll Pyrotechnik, Waffen und so weiter erkennen, anscheinend einfach so, wenn die Leute so gemütlich ins Stadion reinlaufen. Wie es technisch genau funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt ein schickes Video auf YouTube oder im Internet, so ein Werbevideo von dieser Firma. Auch das wird aktuell jetzt gerade, ich habe heute ein paar Artikel drüber gelesen, im Zug hierher von Datenschützern ganz massiv kritisiert. Also auch da, technische Aufrüstung schreitet immer weiter fort. Und da würde ich meinen, die Firma hat, also ich habe da so Interviews mit dem Firmenchef irgendwie gelesen, der war also hell entzückt, dass sie das quasi auch im realen Leben testen dürfen, dieses Gerät. Und da kann man sicher davon ausgehen, wenn das im Fußball tatsächlich durchkommt, wenn das im Fußball funktioniert, dann haben wir diese Bodyscanner demnächst beim Eingang zum Oktoberfest, demnächst am Eingang von, keine Ahnung, Flughäfen, von irgendwelchen sonstigen größeren Gebäuden. Und dann gibt es natürlich mit schöner Regelmäßigkeit immer noch weitere Ideen. Die SPD in NRW hat 2010 mal über Nacktscannern am Eingang zum Stadion nachgedacht, also das, was man von den Flughäfen kennt. Dann wird immer wieder mal gefordert, 2012 war das dann zum Beispiel mal, dass man den Arbeitgeber und die Schule doch über gewalttätige Fußballfans informieren müsse. Regelmäßig werden härtere Strafen gefordert, Schnellgerichte und so weiter. Und die neuen Polizeigesetze werden auch mit schöner Regelmäßigkeit mit der Notwendigkeit, gegen Fußballfans härter durchzugreifen, begründet. Und ein relativ aktuelles Beispiel ist jetzt eine Initiative aus Hessen, glaube ich, bei der vorletzten Innenministerkonferenz, das Sprengstoffgesetz zu verschärfen, um das Problem Pyrotechnik in den Griff zu kriegen und den Straftatbestand hochzustufen von einem sogenannten Vergehen auf ein Verbrechen und mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zu versehen. So viel, ja, das war es dann schon. So, jetzt in aller Kürze habe ich versucht, das jetzt hier mal klar zu machen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ich stehe gerne auch für kritische Diskussionsbeiträge zur Verfügung.
Also wer jetzt Anmerkungen hat, Diskussionsbeiträge, geht einfach hier ans Mikro und stellt seine Fragen.